Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der mit einem einzigen Bild weltberühmt geworden ist, der Astrophysiker Professor Heino Falke. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Ja. Shadow on the Wall, Schatten an der Wand, eigentlich symptomatisch und ein guter Übergang zu dem, was Sie damals der Welt mitgeteilt haben.
Ja, wir haben das schwarze Loch gesehen, aber ein schwarzes Loch kann man eigentlich nicht wirklich sehen, man kann nur seinen Schatten sehen.
Und man kann sehen, was drumherum ist.
Ja.
Was ist drumherum?
Naja, Material fällt hinein in so ein schwarzes Loch. Schwarze Löcher haben riesige Anziehungskräfte und dann fängt es an zu rotieren wie so ein großer Strudel. Und das Material drumherum wird heißer und heißer, wird Milliarden Grad heiß und wird dann und fängt an zu strahlen. Mhm. Das heißt, schwarze Löcher sind ja eigentlich dunkel, aber drumherum ist es unglaublich heiß erst und hell.
Ja, also wenn es drumherum heiß und hell ist, dann ist es innen drin dunkel und kalt, Fragezeichen?
In gewisser Weise kann man das so sagen, ja. Also da ist dann ein dramatischer Übergang von dem extrem heißen zum kalten Nichts eigentlich. Schwarze Löcher sind einer der kältesten Orte im Universum. Man kann ihnen tatsächlich eine Temperatur zuweisen, das hat Hawking getan.
Okay.
Und die Temperatur von diesem Objekt, das wir sehen, ist so einer der niedrigsten Temperaturen, die man sich vorstellen kann im Weltall.
Was die Welt so verzückt hat im April des Jahres 2019, als sozusagen zeitgleich an verschiedenen Orten dieser Welt dieses Bild präsentiert wurde, muss man dazu sagen, da steckt sehr viel Arbeit drin. In Ihrem Fall 20 Jahre plus minus?
25 Jahre tatsächlich an Nachdenken, Warten, Hoffen, Bangen. Und am Ende ist es natürlich die Arbeit von vielen Wissenschaftlern, 200 Wissenschaftlern, die weltweit zusammengearbeitet haben, mit vielen guten Kollegen hier in Deutschland und in Europa, die da Wichtiges beigetragen haben.
Was war der Ausgangspunkt damals vor 25 Jahren Ihrer Überlegungen?
Naja, wir haben ja jetzt gehört, gab es den Nobelpreis für den Herrn Genzel aus München. Der hatte gezeigt, und das hat mich damals als Student inspiriert, da gibt es irgendwas Dunkles im Zentrum unserer Milchstraße. Und das wollte ich ein bisschen besser verstehen. Und mir fiel irgendwann auf, dass da bestimmte Form von Radiostrahlung direkt vom Rand des schwarzen Lochs kommt. Und dann dachte ich, kann man das vielleicht sehen? Und das schwebte so ein bisschen im Kopf. Und irgendwann war dieser eine Moment, wo ich dann feststellte, ja, man kann es sehen. Diesen Schatten des Schwarzen Lochs wird man sehen können.
Wussten Sie zu diesem frühen Zeitpunkt eigentlich schon, dass es dieses schwarze Loch gibt oder war das nur eine Theorie damals?
Damals war das sehr, sehr vernünftig zu denken, dass es schwarze Löcher gibt. Das war eine gute Theorie, aber es gab viele Kollegen, die gesagt haben, das ist ja doch so ein Steckenpferd, das ist sowas Exotisches, das gibt's garantiert nicht, ihr lügt euch da eins in die Tasche und so. Also na, es war definitiv nicht so etabliert, dass Leute sagen würden, jo, wir wissen es, schwarze Löcher, die hibbet.
Liefen Sie mal wissenschaftlich Gefahr, dann in so eine Sektiererecke gestellt zu werden?
Nein, es war ja schon, ich glaube, die Mehrheit inzwischen in den 80er, 90er Jahren war schon ganz okay damit, dass es schwarze Löcher gab. Es war eher so eine kleinere Gruppe von meist älteren Kollegen, die da schon gegen gestänkert haben, gegen schwarze Löcher. Und auch, das kann man durchaus tun. Das gehört ja in der Wissenschaft dazu. Bis zum Beweis, denke ich, kann man daran zweifeln.
SWR1 Leute heute Vormittag mit dem Astrophysiker Professor Heino Falke, der aus Frechen bei Köln kommt, allerdings über die Grenze in Holland arbeitet. Was machen Sie da konkret?
Ich bin Professor in Nimwegen an der Radboud-Universität und da lehre ich dann über Radioastronomie, Astroteilchenphysik und das ganze Weltall.
Forschung auch?
Natürlich. Also ich kann zum Glück da noch sehr viel Forschung machen. Ich habe natürlich Vorlesungen, die ich gebe, aber die sind dann gebündelt eigentlich in einem Semester und ich habe also sehr viel Zeit.
Und vermutlich haben sich Ihre Arbeitsbedingungen auch und gerade in Holland im letzten Dreivierteljahr deutlich verändert.
Ja, das war schon auch eine Änderung meines Lebens. Also die Phase bis zum Bild, zur Publikation war unglaublich intensives Arbeiten und auch ein Wettbewerb. Es war fast traumatisch, dieses Wettrennen da, das rauszukriegen und alles zu checken. Und dann war das Bild raus und dann wollte jeder es wissen. Und dann war man irgendwie, ich habe 120 Auftritte gehabt, Interviews gegeben, Vorlesungen gegeben, bin also durch die Welt gejetsettet in gewisser Weise. Und dann kam Corona und dann war erstmal ein halbes Jahr wieder nichts. Da habe ich dann mein Buch geschrieben, hatte ich dann Zeit dafür. Also es war ein verrückter Ritt eigentlich die letzten Jahre.
Kann man es auf das zugegebenermaßen schräge Bild bringen? Mit der Veröffentlichung des Schwarzen Loches sind Sie selber in ein schwarzes Loch gefallen?
Kurzfristig sicher, weil das war einfach, das beschreibe ich auch ganz kurz hier in dem am Ende. Ich war völlig am Ende eigentlich, auch körperlich und geistig.
Warum
eigentlich.
Warum körperlich?
Ja, weil wir wirklich teilweise Tag und Nacht gearbeitet haben. Es kam einfach alles zusammen. Es ist so, versuchen Sie mal, es war noch kein Corona, aber wir haben wirklich Tag und Nacht in Telekonferenzen gesessen. Wir haben die Artikel geschrieben. Es sind 50, 100 Leute, die Kommentare geben auf das, was man sagt. Ja. Es war ein absoluter Wirbelwind an unglaublicher Kreativität und wissenschaftlichem Arbeiten, aber was auch erschöpfend war einfach. Aha.
Und das Schreiben des Buches dann in Folge war ein Stück Eigentherapie?
Es hat mir sehr gut getan, auf jeden Fall, das nochmal aufzuschreiben. Also es ist jetzt keine Psychotherapie, also ich komme so ein bisschen vor in dem Buch, also ich lasse was durchschimmern. Aber es war schön, das nochmal zu reflektieren und darüber nachzudenken, was ist da eigentlich passiert? Was haben wir da eigentlich gemacht? Was sehen wir eigentlich? Und warum hat das so viel Aufmerksamkeit erregt? Weil schwarze Löcher sind, glaube ich, nicht nur wissenschaftlich interessant, sie haben auch irgendwas Mythologisches, was Leute so... Da schwingt was mit, Angst, Gefühl und ja, Sorge manchmal auch und was Geheimnisvolles.
Dazu kommt, Sie haben es vorhin angedeutet, man ist ja da nicht Alleinunterhalter und schafft das nur für sich, sondern dahinter steht ja ein Team, das viele Jahre sehr viel gearbeitet hat und vermutlich ist das Ergebnis nur deshalb zustande gekommen, weil diese Teamarbeit auch gut funktioniert hat.
Weil wir alle getrieben waren von derselben Vision eigentlich. Also wenn man Leute fragt, die drin waren, sagen sie wahrscheinlich, es hat nicht immer gut funktioniert, weil es gab natürlich Reibung. Wir hatten Leute aus Asien, aus Amerika, aus Europa. Und wenn man mit amerikanischen Kollegen zusammenarbeitet, weiß man, dass die durchaus sehr durchsetzungsfähig sind und ihre Sichtweise immer gern pushen. Da muss man auch schon gegenhalten können. Also es ist nicht immer nur Freude, Friede, Eierkuchen, aber es bringt unglaublich viel zustande, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und weltweit zusammenarbeiten kann.
Ein sehr aufmerksamer Hörer schreibt uns, dass er mit einem nicht ganz klarkommt. Er ging davon aus, dieses schwarze Loch in unserer Milchstraße sei 55.000 Lichtjahre entfernt. Sie wiederum sprachen oder wir sprachen von 55 Millionen Lichtjahren.
Ja, tatsächlich ein sehr kundiger Hörer. Das war nicht ganz klar gesagt eben. Das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist 27.000 Lichtjahre entfernt, 27.000 ungefähr. Und das war das Ziel unserer Träume. Aber wir hatten dann noch ein zweites, von dem wir nicht genau wussten, wie groß es ungefähr war. Mhm. Wenn es groß genug sein würde, dann könnten wir es vielleicht sehen. Und das war der Jackpot. Und das ist in einer anderen Milchstraße tatsächlich 55 Millionen Lichtjahre entfernt. Das ist eine riesige Milchstraße mit Tausenden von Milliarden Sternen, mit einem der größten schwarzen Löcher in unserer Umgebung.
Wie kommt man mit dem kleinen irdischen Equipment, das einem zur Verfügung steht, in die Lage, ein Objekt, das so weit weg ist, zu fotografieren?
Ja, zum Glück müssen wir ja nicht hinfliegen, sondern die Information kommt zu uns durch das Licht, das ausgesandt wird. Das ist halt 55 Millionen Jahre unterwegs, bevor es hier ankommt. Da werde ich auch immer gefragt, wie kann das sein, dass wir 55 Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen? Aber es ist so, als ob vor 55 Millionen Jahren jemand jeden Tag einen Brief geschickt hat, einen Lichtbrief. Und die kommen jetzt jeden Tag nach und nach an. Und die können wir dann messen mit unseren Radioteleskopen, lesen sozusagen und dann studieren.
Das heißt, es könnte sein, dass heute dieses 55 Millionen Jahre alte oder Lichtjahre alte Objekt gar nicht mehr existiert?
Das schwarze Loch wird schon noch da sein, weil die verschwinden ja nicht. Die werden ja immer nur noch größer. Aber leuchtet es noch? Das kann sein, dass es das nicht mehr tut im Moment. Weil wir haben gesehen, wenn man so die Umgebung anschaut, dass dieses schwarze Loch vielleicht erst seit 20, 30 Millionen Jahren, also eigentlich seit 80 Millionen Jahren, wenn man das dazu rechnet, wann es ausgestrahlt wurde, anfing zu leuchten und wahrscheinlich im Moment wieder sogar schwächer wurde. Also es kann sein, dass es schon ausgegangen ist.
In Vorbereitung der Sendung bin ich über eine Zahl gestolpert, die ich, glaube ich, dreimal nachlesen musste. Das schwarze Loch entspricht 6,5 Milliarden Sonnenmassen.
Ja.
Heißt übersetzt?
Es entspricht 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Nein, wir haben, also schwarze Löcher entstehen eigentlich durch die Explosion von Sternen. Dann kriegt man also etwas, was so vielleicht 10-mal der Masse der Sonne entspricht. Also richtig großer, dicker Stern, der kann explodieren und macht dann ein kleines schwarzes Loch. Das ist dann ein paar Kilometer nur groß. Ja. Und davon haben wir hunderte Millionen in unserer Milchstraße. Aber im Zentrum einer Milchstraße, da verschmelzen die zu einem riesengroßen Monsterschwarzen Loch. Also jede Milchstraße hat so ein richtig dickes. Und weil das eine sehr, sehr große Milchstraße ist, sind da 9 Milliarden Sterne, Sonnenmassen, Gaswolken verschmolzen zu einem Objekt, was so groß ist wie unser Sonnensystem.
Ja, und entsprechend riesengroß ist auch dieser Lichtkranz drumherum?
Ja, was wir sehen eigentlich das Dunkle, den Schatten des Schwarzen Lochs, und dann sehen wir das Licht, diesen Lichtring drumherum, der ist 100 Milliarden Kilometer im Durchmesser. Also größer als unser ganzes Sonnensystem. Unser ganzes Sonnensystem würde in diesen Schatten locker hineinpassen.
Und diese wahnsinnigen Zahlen, mit denen wir jetzt in den letzten 3 Minuten jongliert haben, die stimmen?
Die stimmen ziemlich gut. Wir können es auf verschiedenste Art und Weise messen. Auch die Masse des Schwarzen Lochs ist auf verschiedene Art und Weisen gemessen worden. Die Abstände kann man messen. Es gibt eine gewisse Unsicherheit, auch bei dem Abstand. Das kann auch 10% größer oder kleiner sein, aber sicherlich nicht 10 Millionen, das ist nicht 100 Millionen Lichtjahre.
Licht im Dunkeln, das ist der Titel des Buchs, das der Astrophysiker Professor Heino Falke geschrieben hat über A, seine Entdeckung, B, über die Präsentation eines schwarzen Loches 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Dieses schwarze Loch, Herr Falke, ist unfassbar schwer, hat also auch eine unfassbare Anziehungskraft. Was würde passieren, wird nicht passieren, aber was würde passieren, wenn unser Planet in die Nähe dieses schwarzen Loches käme?
Na, es würde, das hängt davon ab, wie es darum herum fliegt. Es könnte tatsächlich auf einer Umlaufbahn um das schwarze Loch herumfliegen und es würde nichts passieren. Aha. Genau wie man um die Sonne herumfliegt, es wäre auf seiner Bahn. Nur wenn es abgebremst wird, der Planet, dann würde er langsam hineinsinken. Oder wenn man direkt darauf zufliegen würde, aha, was ja auch passieren kann, dann würde er eigentlich dem schwarzen Loch immer näher kommen. Wir würden sehen, wie sozusagen das Rest des Universums da noch ist. Wir würden vor uns einen dunklen Schatten sehen. Wir würden über eine virtuelle Grenze hinwegfliegen in das schwarze Loch hinein. Und aha, wir würden es sogar überleben. Die Erde würde sogar bei diesem riesengroßen schwarzen Loch, würde es sogar überleben. Aber der noch draußen geblieben ist, der würde sehen, wie diese Erde hinter einem Vorhang, einem dunklen, samten Vorhang verschwindet. Und wenn wir dann im Zentrum ankommen, im Zentrum des schwarzen Lochs, würden wir natürlich zusammengequetscht werden zu einem unglaublich kleinen Punkt. Denn schwarzes Loch ist eigentlich unglaublich viel Masse in einem unglaublich kleinen Punkt.
Also welchen Durchmesser hätte die Erde dann noch im Zentrum des schwarzen Loches?
Am Ende würde diese Erde schrumpfen. Wenn sie in einem schwarzen Loch verschwindet, würde sie schrumpfen zu einem Punkt, den wir gar nicht mehr fassen können, weil er so klein wäre. Aber die Erde selber, wenn die Erde selber zu einem schwarzen Loch werden würde, ja, wenn wir die Erde zusammenpressen würden, ab ungefähr 2 Zentimeter Größe würde die Erde selber zu einem schwarzen Loch werden und weiter kollabieren.
2 Zentimeter.
Zwei Zentimeter. Größe. Wir müssen also kräftig drücken, ja, aber das wird nicht passieren, so viel Kraft haben wir nicht.
Verzeihen Sie, aber das übersteigt meine Vorstellungsfähigkeit.
Ja, unsere auch, aber deswegen rechnen wir das ja einfach aus.
Und die Rechnungen sind, Frage nochmal, seriös, gesichert?
Ja, sie basieren eigentlich auf den Gesetzen, die wir haben. Wir rechnen das durch und wir haben ja auch vorher ausgerechnet, wie so ein schwarzes Loch aussieht. Und aha, dann, das haben wir auch publiziert, Jahre davor. Und dann schauen wir hin und es sah genauso aus, wie wir es eigentlich vorhergesagt haben. Und das ist so Wissenschaft, ne? Man macht eine Vorhersage, man vermutet, es stimmt.
Ja.
Und dann guckt man und es stimmt tatsächlich.
Wir haben vorhin über die Temperaturen gesprochen. Unfassbar heiß, in der Umgebung des schwarzen Loches und innen drin unfassbar kalt. Angenommen, unser Planet Erde nähert sich wieder fiktiv diesem schwarzen Loch. Was würden wir hören?
Wir würden ja gar nichts hören im Weltall. Es sind ja keine Schallwellen. Also das Radio leider hat keine Chance. Also das Reden, die Radiowellen schon. Wir würden wahrscheinlich nichts hören. Wir würden.
Diese heiße Temperatur macht keine Geräusche?
Das ist sogar ein sehr dünnes Gas, was da ist. Wir haben ja keine Schallwellen da. Es ist ja keine Luft, die das übertragen würde. Okay. Also es wäre ein dunkles, ein leises Feuerwerk eigentlich.
Würden wir etwas riechen?
Wir würden ja dann ersticken, bevor wir was riechen können. Wir müssen ja auch Luft durch die Nase kriegen.
Okay, wenn wir nicht ersticken würden und hinter den Punkt kämen, würden wir was riechen?
es wäre nur Wasserstoff. Ich glaube nicht, dass, also vielleicht würde die Erde würde ja zerquetscht werden irgendwann, nicht? Ja. Würde alles durcheinander fliegen. Also das würde wahrscheinlich nicht nur ein Feuerwerk geben, sondern tatsächlich auch einen unglaublichen Geruch, der ja. dann in unsere Nase dringen würde. Aber da hat, glaube ich, da gibt es keine Forschungsarbeiten dazu. Sie haben hier ein neues Thema in die Welt hineingeschleudert. Da wird es eine Doktorarbeit demnächst
Freut
zu geben.
Freut mich außerordentlich. Wir haben viele Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörer, weil dieses schwarze Loch Menschen fasziniert aus den unterschiedlichsten Gründen. Fangen wir damit an. Ein Hörer schreibt, kann es sein, dass dieses schwarze Loch nichts anderes ist als eine optische Täuschung?
Wenn es nur das eine Bild wäre, dann könnte man das sicherlich sagen. Aber das ist ja das Resultat von 20, 30 Jahren Forschung, unabhängigen Messungen, verschiedene Möglichkeiten. Und das war sozusagen der letzte Schritt, den wir gemacht haben. Insofern gehen wir davon aus, dass es keine optische Täuschung ist. Aber wir werden sicherlich noch mal öfters messen, um zu gucken, ob das da auch stimmt, was wir getan haben. Das war ja das erste Bild. Wir werden noch mehr Bilder machen.
Bedeutet, Astrophysiker aus aller Welt haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Dann irgendwann hat man sich auch zusammengesetzt, um zu interpretieren, was man sieht, beziehungsweise wie die Ergebnisse sind. Und irgendwann hat man sich dann auch geeinigt.
Also bei dem Bild, da fangen wir ja gerade erst an. Das ist tatsächlich so, dass wir jetzt mit der Wissenschaftsgemeinschaft darüber nachdenken, was sehen wir da eigentlich? Ja? Wir simulieren das. Aber was bedeutet es letztlich? Wir können es im Computer sehr genau nachvollziehen, was da passiert. Aber was bedeutet es auch philosophisch und wissenschaftstheoretisch, was wir da sehen? Weil wir sehen ja immer nur bis zum Rand des schwarzen Lochs. Wir sehen nie das schwarze Loch selber, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wir sehen immer nur den Schatten. Was lernen wir davon? Also das ist, da kratzt man sich schon langsam an den Kopf und sagt, das ist ja, das Bild ist toll, aber was bedeutet das jetzt für mich? Und also das ist auch ein interessanter Prozess. Aber natürlich haben wir schwarze Löcher schon gewogen und wir haben Gravitationswellen von schwarzen Löchern gesehen. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen Zweifel mehr, dass schwarze Löcher bestehen.
Ein Hörer sagt, er hätte irgendwo gelesen, aus einem schwarzen Loch kann auch ein weißes Loch entstehen, mit anderen Worten ein neuer Stern.
Theoretisch wäre das denkbar, sozusagen das Umgekehrte eines schwarzen Lochs. Das gibt's in der Relativitätstheorie. In der Praxis scheint das nicht zu bestehen. Da würde kein Stern draus entstehen, da würde sozusagen eine Materie hinausfliegen. Aber weiße Löcher haben wir bis heute nicht entdeckt. In gewisser Weise ist das Universum, der Urknall, natürlich sowas Ähnliches, wo aus einer Singularität, aus einem Punkt sozusagen ein ganz neues Universum entsteht. Es ist aber von der Gleichung, von der Lösung her etwas anders als ein weißes Loch. Aber es ist ein bisschen verwandt.
Das ist die nächste Frage gestellt, auch von Hörerinnen und Hörern, ob eigentlich diese Urknalltheorie inzwischen wissenschaftliches Allgemeingut ist oder ob es da nach wie vor berechtigte Zweifel dran gibt.
Nein, also an der Urknalltheorie gibt's heute eigentlich keine Zweifel mehr. An den Details natürlich. Wie ist es genau am Anfang gewesen? Wir kommen ja nur bis zu einem bestimmten Punkt. Was war wirklich am Anfang? Das wissen wir heute nicht. Es gibt Menschen, die sagen, vielleicht hat's unendlich viele Weltalle gegeben. Heißt Weltelle? Nee. Weltalle. Universums, Multiversen, davon reden wir. Aber das können wir gar nicht messen. Das kann man sich vielleicht nur vorstellen. Und selbst dann ist die Frage, wo kommen die dann alle wieder her? Also wir kommen bis zum Anfang des Universums, aber nicht weiter.
Und ein Hörer macht sich Sorgen um die seelische Gesundheit von Astrophysikern, weil er sagt, läuft man, wenn man sich immer mit diesen unendlichen Geschichten beschäftigt, nicht auch Gefahr, irgendwann verrückt zu werden?
Tatsächlich. Also ich weiß, wie ich als Kind wach gelegen habe und wollte wissen, was ist hinter dem Himmel und was ist hinter dem, was hinter dem Himmel ist. Und man kam immer weiter und man gelangte in die Unendlichkeit. In der realen Welt gibt's kein Unendlich. Es ist alles begrenzt. Auch unser Weltall ist letztlich begrenzt, was wir sehen können. Es hat ein begrenztes Alter. Die Unendlichkeit ist nur eine Fantasie. Und das muss man begreifen. Das ist nur was, was sich im Kopf abspielt. Das ist in der Mathematik vorhanden, aber in der Wirklichkeit gibt es nichts Unendliches.
Gleichwohl sind die Distanzen unfassbar, unendlich. Und wir werden darüber reden und uns dann auch nochmal die Frage vornehmen, ob es einen Plural gibt für Weltall.
Ja.
Unser Hörer Michael Schramm aus Waldürn hat uns geschrieben, per Duden, es gibt keinen Plural von Weltall. Erstens, logischerweise die Schlussfolgerung, es kann auch keinen Plural von Weltall geben, weil es ja nur ein Weltall gibt.
Ja, das wissen wir natürlich nicht, aber es ist alles per Definition. Das haben wir uns eben auch schon gedacht. Also Weltall umfasst sozusagen alles.
Sie würden die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es ein zweites, drittes, fünftes, achtes Weltall gibt, von dem wir gar keine Ahnung haben?
Das ist zumindest eine Theorie, die einige Astrophysiker vorschlagen. Aber das Problem ist, es ist natürlich wissenschaftlich eigentlich nicht testbar, wenn das so wäre. Vorstellen kann man es sich, aber es beantwortet letztlich keine Frage und es gibt keine Daten, die es wirklich nahelegen. Insofern ist es eine nette Theorie, da kann man mal drüber nachdenken, abends in der Kneipe.
Oder im Bett.
Oder im Bett und versuchen nicht verrückt zu werden darüber, über diesen Gedanken. Aber bis dahin bleibt es eine nette Spekulation.
Wenn wir in unserem Weltall bleiben, ich habe gelesen, der Durchmesser unseres Weltalls beträgt 78 Milliarden Lichtjahre.
Das ist ungefähr so weit, wie wir gucken können im Moment. Das ist das, was wir sehen können. Das Weltall selber kann noch viel größer sein. Das Weltall dehnt sich ja aus. Wir sehen einen Teil des Universums, das sozusagen, wo das Licht zu uns gekommen ist. Es kann Bereiche geben, die noch viel größer sind, die da draußen sind. Und weil das Weltall sich weiter ausdehnt, laufen auch Teile des Universums immer schneller von uns weg. Die laufen sozusagen vor uns davon und werden wahrscheinlich nie mehr sichtbar sein. Es wird vielleicht nie mehr sichtbar sein als vielleicht 125 Millionen Lichtjahre oder sowas.
Wenn sich das Weltall ausdehnt, wohin dehnt es sich aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist überhaupt der Raum? Vielleicht gibt es tatsächlich einen unendlich großen Raum, in dem sich das Weltall ausdehnt, in dem wir sind. Aber das liegt letztlich jenseits unserer Vorstellungskraft. Was wir auf jeden Fall messen, ist, dass der Raum in diesem Weltall sich ausdehnt, alles sich weiter voneinander entfernt und voneinander wegläuft.
Jenseits meiner kleinen Vorstellungskraft liegt im Übrigen, wie ein schwarzes Loch es schaffen kann, den Raum zu krümmen und die Zeit anzuhalten.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was Einstein vorhergesagt hat. Er hat die Schwerkraft beschrieben als eine Eigenschaft des Raumes, dass der Raum gekrümmt wäre. Und tatsächlich messen wir heute, dass diese Raumzeitkrümmung, wir messen, dass die Zeit zum Beispiel langsamer läuft. Hier auf der Erde läuft die Zeit etwas langsamer als im Weltraum, wo die zum Beispiel die GPS-Satelliten sind. Ja, da läuft die Zeit in 70 Jahren eine Sekunde schneller im Weltraum als hier auf der Erde. Und das hat allein mit der Krümmung des Raumes zu tun. Also wir können ihn nicht sehen, aber wir können ihn messen, wieder diesen Effekt. Und da hat Einstein tatsächlich recht behalten. Und wir benutzen es jeden Tag, wenn wir unser Navigationssystem benutzen.
Das ist mit anderen Worten auch eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis?
Ja, noch stärker. Wir benutzen es in unserem Alltag. Wir wissen es nur nicht, dass wir das tun. Weil wir unser Navigationssystem benutzen, wo das drin eingebaut ist letztlich. Die Uhren dort oben, hier auf der Erde, gehen falsch. Die sind bewusst verstellt, werden dann hochgeschickt und weil sie dann da oben sind, laufen sie dann wieder etwas schneller und laufen richtig.
Licht im Dunkeln, das ist der Titel des Buchs, das der Astrophysiker Professor Heino Falke geschrieben hat über seine Entdeckung jenes schwarzen Lochs, 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wobei Licht im Dunkeln ist ja fast sowas wie eine christliche Botschaft und damit eigentlich ganz in ihrem Sinne.
Ja, das stimmt. Und das wollte ich auch so ein bisschen ausstrahlen, weil Wissenschaft oft so auch am Ende trocken und auch erschlagend wirkt. Und ich denke, so ein bisschen Hoffnung ausstrahlen. Also in jedem Dunkeln findet man auch Licht, selbst im schwarzen Loch. Aber auch in der Wissenschaft bleibt immer noch Raum für mehr.
Sie sind Astrophysiker und gläubiger Christ. Und ich vermute, Sie sind in Ihrer Zunft eher eine Ausnahme.
Och, das ist gar nicht Ausnahme, weiß ich nicht. Es gibt durchaus einige Astronomen, mit denen die auch in der Kirche aktiv sind, die dann sehr einfachen, persönlichen, fröhlichen Glauben haben. Natürlich nicht jeder, aber das trägt nicht jeder in die Öffentlichkeit natürlich.
Wie sieht Ihr lieber Gott aus?
Schon ein Gott, der am Anfang des Universums steht, der Ursprung von allem ist, der da war, Anfang und Ende ist, aber auch jemand, dem ich persönlich so meine Sorgen sagen kann.
Also doch ein personifizierter Gott?
Schon auch in dem Sinne, dass ich, wenn ich bete und meine Sorgen loslasse, das Gefühl habe, es kommt irgendwo an.
Und es kommt was zurück?
Ich habe schon das Gefühl, dass es zurückkommt. Nicht so, dass da jemand manipuliert und uns wie so Marionetten durch das Leben führt. Aber das Leben ist eigentlich ein einziges Gespräch eigentlich mit der Welt und mit Gott selber und mit sich selber. Es ist nicht so, dass ich jetzt was sage und da kommt eine Stimme vom Himmel oder sowas. Aber ich glaube, so in der Gemeinschaft, im Glauben, im Miteinander kriegt man schon etwas mehr zurück, als es nur so wäre, wenn man nur in die Sterne gucken würde.
Es gibt Leute, die sagen, es kann keinen Gott geben, der dieses Gemetzel auf Erden zulässt. Was halten Sie davon?
Ja, das ist natürlich eine große Frage, was ist mit dem Leid? Aber wir haben eine Freiheit, in dieser Welt zu leben, alles selber zu gestalten, in der Hand zu haben. Wir haben die Freiheit, auch schlimme Dinge zu tun. Und zur Freiheit gehört es dann irgendwie auch, dass man manchmal leiden muss. Das ist einfach, es gibt Freud und Leid im Leben. Ich glaube, das müssen wir annehmen. Und in meinem Glauben zumindest ist ein Gott auch jemand, der im Leiden da ist, der auch persönlich im Leiden anwesend ist, der das Leiden nicht ignoriert.
Ja. Es gibt einen großen Kollegen von Ihnen, kürzlich verstorben, Stephen Hawking, der gesagt hat, ich glaube an die Naturgesetze und ich glaube an die Wissenschaft, aber ich glaube weder an den lieben Gott noch an ein Leben nach dem Tod.
Ja, ich glaube auch an die Naturgesetze. Also da habe ich natürlich überhaupt keine Probleme mit. Im Gegenteil, ich liebe und ich lebe Naturgesetze. Wir sind auch Naturgesetze. Aber ich glaube, das beschreibt dann nicht die großen Fragen, bin ich geliebt? Was ist mein Auftrag in dieser Welt? Glaube, Liebe, Hoffnung ist etwas, was mehr ist als nur Naturgesetze, dass wir leben können. Und ohne meinen Glauben, glaube ich, würde mir wirklich was fehlen in dieser Welt.
Was würde Ihnen fehlen?
Glaube, Liebe, Hoffnung. Das gibt mir nicht die Naturgesetze. Das finde ich nicht in einem Physikbuch.
Okay, Glaube geht vielleicht nicht, aber Liebe und Hoffnung geht doch auch ohne Gott?
Es ist zumindest etwas, was nicht durch die Naturgesetze beschrieben ist.
Okay. SWR 1 Leute, heute Vormittag mit dem Astrophysiker Professor Heino Falke, der an der Universität in Nijmegen lehrt und forscht, gleichwohl in Deutschland lebt. Das heißt,
genau.
Sie müssen dann von Frechen immer über die Grenze nach Nijmegen.
Genau, ich fahre von Frechen nach Venlo und dann mit dem Zug weiter, bin ich 2 Stunden unterwegs und komme wieder zurück. Aber im Zug kann man schön arbeiten.
Ansonsten sind Sie auch kirchlich engagiert. Sie machen für die evangelische Kirche was?
Ich bin Prädikant, das heißt, ich bin ordiniert. Ich darf predigen, trauen, taufen und beerdigen.
Okay, in dieser Reihenfolge?
Ja, ich habe in der Jugend, also ich habe angefangen vor 25 Jahren, da habe ich viel getraut, dann habe ich viel getauft und jetzt kommen leider mehr Beerdigungen.
Okay, es gibt Kreationisten, also Leute, die die Bibel sehr, sehr wörtlich nehmen, die sagen, alles was mit Urknall und 13,8 Milliarden Jahren und mit Dinosaurier und Millionen Jahren, dass das alles nicht stimmt, weil die Erde ist am 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christus erschaffen worden.
Ja, es hat der Bischof Ascher vor, weiß ich was, 400 oder 500 Jahren in die Bibel sogar geschrieben, weil er hat das mathematisch ausgerechnet. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man das heute noch benutzt, etwas, was vor 400 Jahren so ausgerechnet worden ist, weil ich finde die moderne Naturwissenschaft uns ja ein wunderschönes, riesiges Weltall schenkt, was auch, ich denke, auch für einen Christen wunderbar zu bestaunen ist. Es hat einen Anfang gehabt aus dem, was entstanden ist. Die Materie hat sich gesammelt, Pflanzen sind entstanden, der Mensch am Ende, Tiere und der Mensch. Es ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, die wir in Genesis leben und die eigentlich lesen und die auch unsere moderne Naturwissenschaft so zeigt.
Das passt, verzeihen Sie, übersetzt in Ihr Schöpfungsbild, in Ihre Vorstellung von Religion?
Genesis ist natürlich kein Wissenschaftstext. Ja, es ist eine prophetisch-poetische Beschreibung der Welt, die vor 2500 Jahren Schafshirten genauso lesen konnten wie die Intellektuellen dieser Zeit. Aber es beschreibt eigentlich eine entzauberte Welt, die sich entwickelt hat. Und das passt eigentlich wunderschön mit der modernen Naturwissenschaft auch zusammen.
Der Zauber der Welt wird irgendwann zu Ende sein. Das Ende ist nicht besonders schön. Allerdings, das ist die gute Nachricht, es wird noch wie viele Milliarden Jahre dauern?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Welt untergehen kann. Diejenigen, die am schnellsten passieren können, sind diejenigen, die wir selber verursachen durch Klimakatastrophen und andere und Waffen. In 4-5 Milliarden Jahren ist die Sonne ausgebrannt, wird unsere Erde wahrscheinlich verschlucken, weil sie zu einem roten Riesen wird. Das ist das wahrscheinlichste Ende der Welt. Es können natürlich Kometen kommen und alle möglichen anderen. Gefahren sind da genug. Ich glaube, dass wir als Menschen aber darauf gucken sollten, dass wir diese wunderschöne Erde, wie sie gemacht, geschaffen, entstanden ist, dass wir die erhalten, solange es geht und unseren Nachkommen überlassen.
Angenommen, es kommt nichts anderes dazwischen, halten Sie es für möglich, dass die Menschheit in diesen 5 Milliarden Jahren nicht nur die Zeit hat, sondern auch den Intellekt, Lebensformen zu finden, die uns trotz der roten Riesensonne überleben lässt?
Ich denke, es ist sicherlich eine Möglichkeit, auf diesen Zeiträumen hinaus ins All zu gehen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, neue Planeten zu finden, auf denen man leben kann. Das ist aber sehr, sehr weit weg. Und sowas zu finden, ist schon eine riesige Aufgabe. Aber wir können ja mal gucken, ob es da was gibt. Die Erde ist aber ein wunderschöner Planet. Also das, denke ich, ist unsere Heimatbasis, die wir schätzen sollten.
Wir gucken mal, was passiert. Und wir gucken im Übrigen auch, was in den USA heute und morgen passiert. Deshalb, Leute, morgen mit Klaus Brinkbäumer, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, jetzt USA-Korrespondent für die Zeit. Trump oder Biden? Heino Falke, wer wird's?
Das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, wir werden es morgen wissen. Ich vermute am Ende dann doch Biden, weil die Aufregung unter den Kollegen und den Menschen dort ist doch sehr, sehr groß. Und der Ärger, die Motivation ist groß, ihn loszuwerden, den Trump.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.